zum Schluss reden wir über Musik, über ein Bild. Und entweder gefallen dir die Farben oder nicht.
Tom Berger und Wolfram Lumpe, wir sitzen mal wieder hier zusammen und schwadronieren über Johnny Tupolev und das aktuelle Jahr. Unsere Stammhörer, also die engsten 4.265.000 Zuhörer unseres Podcasts, die möchten nicht schon wieder Andeutungen haben darüber, dass ich, was? Tom schiebt mich zurück. Weil ich, damit
ans,
ich nicht
quietsche. Ans Mikrofon kommst.
Damit ich ans, nicht, nicht am, ans Mikrofon damit komme. Ich nicht am Mikrofon dran komme.
Das ist richtig.
Genau. Nee, du hast mich jetzt überhaupt nicht rausgebracht. Genau, also wir wollen ja die engsten Zuhörer jetzt nicht quälen mit noch mehr Ankündigungen und wir dürfen da nicht drüber sprechen. Lassen wir jetzt also sein. Aber wir halten doch mal fest, liebe Radio Tupolev, Johnny Tupolev, Hörer, Fans und was es alles gibt.
Das ist der, Jens. Jens the Bass kommt, um hier einen Teil zu haben. Und das war übrigens mein Hund. Ich mach mal kurz auf Pause.
Okay. So, 3 Minuten später. Also wir fassen nochmal zusammen, es hat an der Tür geklingelt, der Hund hat gebellt. Wir wollen ja nicht verhehlen, wir wollen ja transparent sein für unsere Hörer. Die Küchenmaschine, Waschmaschine, irgendwas hat gepiepst.
Wenn jetzt gleich piepsen, ist es einfach die verdammte Spülmaschine. Ich möchte hier nochmal begrüßen, im Rücken jetzt Jens, the Bass, Platz genommen. Und
der hat nämlich auch geschellt.
Der hat geschellt.
Ganz transparent, wir machen das ganz offen, wir haben ja keine Geheimnisse.
Jens, brüll mal eben rüber, dass du auch da bist.
Hallo, ich brülle mal eben rüber, dass ich da bin und gestehe.
Das reicht übrigens, danke.
Aufzug. Jens ist ein Aufzugfahrer.
Man soll ja rauf immer gehen und runter eigentlich eher nicht, wegen den Knien. Wir sind ja jetzt in so einem Alter, mittlerweile mit Mitte 40, wo das nicht mehr so gut geht.
Okay, wo du es gerade ansprichst, also das neue Album im Sommer, genau. Um jetzt das Steuer mal rumzureißen.
So, los geht's.
Vielleicht machen wir 40 Minuten lang einfach nur Anfänge. Das könnte ja auch sein, ne? Dass irgendwie nie was zustande kommt und jetzt schon alle abgeschaltet haben, weil sie denken, die sind ja irgendwie,
ihr bleibt mal schön dran. Genau. Geh ein Stückchen noch vom Mikro weg, schiebe es nach vorne ein bisschen. Wunderbar.
Ja. So. Du gängelst super. Mich immer
ich
so.
Weiß, immer gängelst du
mich. Muss ja alles eine immer gängelst du mich. Das kann man auch, das kann mal jeder hören hier. Ich werde hier einfach nur gegängelt. Gut, jedenfalls.
Ich kenne Wolfram gar nicht so. Der hat Blubbelwasser getrunken. Ich habe keine Ahnung. Der ist hier einfach rausschießen, ein Karlauer nach dem anderen.
Ich bin am übermüden. Dann los. Deswegen. Also 2022. Die Sache, über die wir immer noch nicht sprechen.
Dürfen.
Dürfen. Neues Album, live, neue Songs, abmischen, alles irgendwie. Für die Leute, die jetzt im Musikbusiness nicht so ganz versiert sind, wie läuft das eigentlich alles? Also wie kriegt man das übereinander? Wie macht man eine Strategie, sag du mal als Bandleader, wie macht man eine Strategie, dass man Album, live spielen, sonstige Aktivitäten, dass man das so übereinander kriegt, dass am Ende vielleicht sowas dranhängt wie Erfolg?
Ungeachtet der ganzen Corona-Situation kann man natürlich heute schön zu Hause im kleinen Heimstudio, ich versuche das mal zu vereinfachen, seine Songs aufnehmen. Man kann Gesänge aufnehmen, man kann Gitarren aufnehmen, man kann Bass aufnehmen. Will man jetzt richtige Schlagzeug aufnehmen, dann muss man, so haben wir es getan, ins Studio gehen, damit der Drummer dann auch verewigt wird. Müsste theoretisch aber auch nicht sein, weil du hast heute über Plugins, über den Computer schon ziemlich gute Plugins, Schlagzeug-Plugins, eingespielt von echten Studio-Drummern in L.A., wo auch immer. Und wenn viele jetzt die Nase rümpfen, oh, ist aus der Dose, ich sage euch ganz ehrlich, da höre ich mir lieber öfters mal lieber so eine Dose an, als den einen oder anderen Drummer. Da muss man vielleicht einfach auch mal sagen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, man kann tolle Songs schon vorbereiten, man kann aufnehmen. Und bis auf Schlagzeug ist alles auch relativ easy in einer sehr adäquaten Qualität herzustellen. Nummer eins. Das heißt, du hast den Song, du hast aufgesungen, du hast darauf geachtet, dass du jetzt Equipment hast und Mikrofone hast, die vernünftig sind. Auch das ist heute bezahlbarer, auch wenn man immer noch ordentlich Geld dafür ausgeben kann. Also adäquate Qualität aufnehmen. dass man also nichts verzerrt hat, dass man ein bisschen weiß, wie man mit einem Kompressor umgeht, also all die vielen kleinen Dinge, die den Song erstmal in einer Demo-Version schön klingen lassen. Nummer zwei, du hast jetzt jemanden, der Skills hat, die du nicht hast. Siehe ein Produzent oder ein Engineer. Ja, sagen wir Produzent. Jemand, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung weiß, wie man jetzt im Mix was positioniert, wie man es fett klingen lässt, wie man den Gesang schön in der Mitte hören kann, dass die Gitarren noch drumherum klingen, dass er nicht matschig klingt, dass der Bass schön warm klingt und. Also praktisch, dass das toll klingt, zum Schluss wie eine Platte klingt. Oder das, was man, sagen wir es anders, dass es eben nicht mehr klingt wie ein Demo. Und ja, liebe Leute, es hat A natürlich viel, viel damit zu tun, dass dieser Typ, dieser Produzent dann auch adäquates Equipment hat. Wir reden von Channel Strips, das heißt da, wo die Musik verarbeitet wird, dass das hochwertig ist. Da reden wir von anständigen Monitorboxen, da reden wir über Facilities, das heißt, der hat vielleicht dann zu Hause oder in einem extra Studio eben eine spezielle Umgebung geschaffen, dass er gut aufnehmen und abmischen kann. Hat gute Plugins, für die man auch ein Höllengeld ausgeben kann. Zum Schluss aber kannst du dir das alles kaufen und wunderst dich, dass das eben nicht so klingt. Das ist eben Erfahrung, die ein Toningenieur oder eben auch ein Produzent hat, das gut klingen zu lassen.
Bevor wir zur Person des Johnny Tupo, der Produzenten, kommen, es kann ja nun passieren, und ich glaube, das ist in der Musik, Rock-Pop-Musikgeschichte ja nun öfter auch passiert, dass die Band hat die Idee so und der Produzent sagt aber so.
Das gibt's bei uns auch.
Macht man da?
Das sage ich dir. Das ist das, was wir machen. Wir schicken unsere Files per Internets nach Amerika, da wo unser Produzent John sitzt, in Los Angeles in diesem Falle. John baut das alles auseinander, spielt sich das ab, mixt und mischt und schickt es mir dann voller Elan und voller Hoffnung. Und ich sage, boah, das finde ich aber... Und dann geht das hin und her. Das geht dann auch mal schon so weit, dass er einfach sagt, nach der 7., 8. Version, sag mal, hast du so eine Halle? Das ist doch jetzt so und so. Und da, in der Tat wäre es einfacher, wenn er neben mir säße. So ist es ein bisschen zäher, weil man muss natürlich auch die Zeitverschiebung berechnen. Aber es funktioniert. Und zum Schluss, nach 7, 8 Versionen, nach einem ziemlich genervten Tom Berger, der seine Mitkollegen dann voll heult, dass es immer noch nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, kommt zum Schluss dann immer was raus, wo wir alle sagen, boah, ein bisschen anders, aber ziemlich geil. Also im Prinzip auch das, was man macht, wenn er neben dir sitzt.
Und auf der anderen Seite kann man ja vielleicht auch sagen, man hat als Band eine Idee zu einem Song, wie er klingen soll. Und das ist dann eben der Sachverstand von außen, wie man so in der Wirtschaft sagen würde, der dann sagt, ja, okay, euer Weg ist richtig, aber geht noch besser.
Nee,
so ist nicht?
Nee, so ist es eigentlich nicht. Es ist tatsächlich immer eine Sache des Geschmacks. Wenn wir hin und her mailen oder telefonieren auch oder FaceTime dann mit John zum Beispiel, geht es nie darum, dass das doof ist, was Jens eingespielt hat oder ich gesungen habe, sondern es geht darum, dass wir sagen, ach, wir hätten den Bass aber gerne eigentlich so ein bisschen wärmer und warum hören wir den denn in der Strophe so wenig und Gesang wäre aber doch toll, können wir da nicht so ein bisschen. Es geht um Geschmack. Wobei Gesang ein schlechtes Beispiel ist, weil John einfach einen fantastischen Gesangssound hat. Beim Bass haben wir dann schon mal eher gesagt, wir hätten es gerne lieber so und so. Da geht es tatsächlich um Geschmack. Und immer, wenn es dann darum geht, dass mir jemand, auch so ein John, erklären will, ja, aber der Bass muss weiter hinten sein, dann ist der Song ein bisschen weiter und unauffälliger. Das kannst du alles erklären. Du kannst alles erklären, warum das so oder so sein soll. Zum Schluss reden wir über Musik, über ein Bild. Und entweder gefallen dir die Farben oder nicht. Und das ist immer so ein bisschen ein Austausch.
Aber ich höre raus, oder es ist ja ganz klar zu sagen, ihr habt mit eurem Produzenten den Weg gefunden. Ne? Über einen Austausch zum Ziel kommen und im Endeffekt sind alle zufrieden.
So sollte es sein. Es ist manchmal immer so ein klein bisschen ein Kompromiss. Aber wenn man selber schon sehr oft den Song gehört hat, und so geht's Jens, so geht's Didi und mir auch ganz oft, wir hören das. Und dann wird auf einmal das anders, gar nicht schlechter, es ist einfach nur anders. Dauert das eine einige Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Das heißt, man ist A, immer in diesem, das habe ich doch gemacht, ich will das aber da so haben. Und immer dieses, dass man sich an was gewöhnt hat. wenn irgendwas anders klingt, sagt man schnell, das ist aber doof, weil man nicht so gewohnt ist. Also es gehört ein bisschen Ruhe dazu und sich auch ein bisschen zurücknehmen zum Schluss aber. Und das haben wir, glaube ich, bei dem Album auch. Sind wir zum Schluss 100% damit zufrieden. Sonst würden wir 100-mal wieder das Ding hin und her schicken. Und so weit ging es dann auch, dass wir schon gesagt haben, hör mal, das muss aber jetzt und ja.
Wir haben ja ein paar Mal schon angesprochen, die Person des Produzenten John Fryer. Wir werden ihm demnächst ja auch mal hier zuschalten aus Amerika in den Podcast. Name Dropping, Depeche Mode, Nine Inch Nails.
Mhm. Und Him, White Zombie, viele Sachen. Viele amerikanische Bands, die vielleicht hier nicht ganz so bekannt sind wie Stepping Westward. John hat in den 80er Jahren in London in den jetzt mittlerweile legendären Blackwing Studios mit Daniel Miller gearbeitet, damals an Bands wie Depeche Mode, Yazoo, also Synthie-Pop-Geschichten. Angefangen hat alles mit Fat Gadget, das ist ein Urgestein im Elektronikbereich.
Wie heißt das Ding? Jetzt, da ist, könnte okay. sein, dass...
okay, ja. Hier geht das Handy. Wir ganz leise, machen mal ganz ja, kurz aus. Wir kommen gleich wieder.
Wir ignorieren einfach, dass das Telefon geschellt hat. Das ist, wir sind live. Wir sind nicht live, aber wir lassen das alles so transparent.
Also angefangen hat es...
Fat Gadget. Collapsing New People.
Stimmt.
Nee, ich wollte nicht mehr singen. Ich wollte
Ich habe es wieder getan.
Scheiße. Entschuldigung.
Und damit fing alles eigentlich an, Ende der 70er Jahre. Jetzt hör doch mal auf.
Entschuldigung, ich bin ja schon...
Mensch. Und und John gilt eigentlich als jemand, der in den 90er Jahren dann, nachdem er aus London dann weg ist, nach Amerika gegangen ist und hat dann das begründet, was man heute so als, wie soll man es nennen, Alternative Rock Elektronik Zeug, Nine Inch Nails, Stepping Westward. Und hat dann praktisch der typisch britische, englische New Wave Elektronik Zeug mit harten Gitarren einfach damals etabliert. Und... ja, genau. Und ist jetzt wieder, nachdem er ein bisschen in Europa nachher gelebt hat, hat er sein eigenes Label gehabt und ist jetzt wieder seit, ich glaube, 4-5 Jahren wieder in Los Angeles und arbeitet da unter anderem eben auch für Stepping Westward, für die Band, für die er früher 2 fette Platin-Alben, glaube ich, gemacht hat. Auch unter anderem eben auch für die Plattenfirma, bei der wir es auch sind.
Und wie kommt das Trio aus Wuppertal an den Produzenten aus L.A.?
Also erstmal war er ja aus London.
London, ja.
Du musst schon richtig zuhören, Wolfram zu gehen.
Mach so weiter und ich fange an zu singen.
Um Gottes Willen. Es war ganz einfach. Wir waren vor 30 Jahren, Junge. Vor 30 Jahren bei einer ganz kleinen, aber nicht minder erfolgreichen Independent-Firma aus Deutschland. Da hatten wir einen Plattenvertrag, damals noch über Rough Trade. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Und wir waren nicht zufrieden mit allem, wie das gelaufen ist. Und ich weiß ja ganz genau, wir haben uns sehr erfolgreich ein paar Sachen gemacht und es gab keine Abrechnung. Irgendwie sahen wir nie irgendwie einen Pfennig. Also bin ich irgendwann zu dem Plattentypen gesagt, zum Chef, bin hingegangen, habe gesagt, pass auf, das ist ja alles völliger Murks. Entweder kriegen wir mal eine Abrechnung oder wir sind weg. Ja, so, wir treffen uns. Und dann haben wir uns getroffen und dann gab es einen Schlagabtausch und dann sagte ich zu ihm, was er denn sonst auch so machen würde, nämlich gar nichts. Ja, was stellt ihr euch denn vor? Und dann habe ich einfach gedacht und einfach in den Raum geworfen, ja, gibt's da diesen John Fryer, wo ich gehört habe, mit dem du auch mal irgendwas gemacht hast. Und wir und ich als Depeche Mode-Fan dachte, der Name fiel mir jetzt ein. Ich sagte, der könnte ja mal was produzieren. Und dann sagt der Typ da tatsächlich zu mir, mach ich klar. Und ich so, ja, machst du klar. In der Tat hat das dann klar gemacht. Das heißt, John kam dann rüber, tatsächlich nach Deutschland, wir waren natürlich ganz aufgeregt, und hat dann für uns eine Single gemacht. Wir waren dann im Studio und ich habe mich mit John, die Band auch, aber ganz besonders ich, sehr, sehr schnell ganz, ganz eng angefreundet. Und als dann diese Sessions und diese Aufnahmesessions vorbei waren, es war 1987, 88, vielleicht 90, fuhr er dann wieder nach London, flog er wieder nach London. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn denn anrufen dürfte, wenn ich mal was hätte, unabhängig von der Plattenfirma, von der ich damals schon nicht mehr so begeistert war. egal ob er nun ihn rübergebracht hat oder nicht. Und er sagte, kannst du mich immer anrufen. Und dann hat man sich aus den Augen verloren und irgendwann habe ich nach, ich glaube, 10 Jahren, habe ich den Kontakt, habe dann den Kontakt verloren. Ist dann ja nach Amerika gegangen, hat diese Bands gemacht, von denen wir gerade gesprochen haben, und habe ihn dann wieder über das Management kontaktiert. Und dann traf man sich, dann hatten wir wieder eine andere Plattenfirma, dann hat er für die für uns gearbeitet und darüber entwickelte sich dann eine sehr, sehr enge Freundschaft. Wir sind dann mit den Kindern zusammen in Urlaub gefahren, ich war Trauzeuge und. Also wir sind sehr eng befreundet, können uns aber auch ziemlich in die Haare über die Musik kriegen.
Ja, das muss ja auch sein, glaube ich.
Das ist
so. Also ich meine, das. Ja. Wie viele Songs kommen aufs Album?
10 oder 11. Jens, ich guck mal verstohlen nach hinten. 10 oder 11.
10 oder 11, okay. Warum nicht, also blöde Frage, aber das ist ja so meine Art, warum nicht 14, 15? Also warum 10 oder 11? Weil ihr 10 oder 11 habt, wo ihr sagt, jo, das ist, die müssen drauf?
Weil diese 11, die sind, die wir auswählen und wir keine 14 drauf machen.
Ja,
gut. Ja. Ja, weil der Rest stand jetzt einfach noch nicht den Schritt ins Album geschafft hat.
Ja.
Wir an den Nummern noch arbeiten und wenn sie auf diesem Album keinen Platz finden, dann auf dem nächsten.
Bei Spotify ist es ja so, da ist ja, hast du ja immer ein Album und dann hast du ja Deluxe und dann Deluxe High-End-Version mit Remixen, Live-Versionen und so. Wird es das auch
geben? Nein, du hast völlig recht. Natürlich könnten wir auch mehr drauf machen, aber wir wollen ja auch noch für ein weiteres Album Material haben. Wir haben genügend Material. Ja, ist natürlich viel Arbeit, na klar. Also wenn wir diese 11 machen, ihr könnt euch vorstellen, dass sowas natürlich auch sehr, sehr aufwendig ist. Das heißt auch, du machst den Song fertig und dann schickst es rüber und dann, oh, dann hast du den Gesang vergessen. Oh, dann musst du da nochmal. Also es ist schon auch anstrengender. Man kann eine Platte so machen, dass zum Schluss was Tolles rauskommt. Es wäre natürlich viel einfacher, wenn wir das jetzt hier sofort machen können. Das heißt, 11 Nummern ist so das, was wir gerne wollen. Wir denken immer noch daran, wir könnten noch ein paar mehr machen. Wir haben noch ein paar mehr, wir haben tolle Sachen noch im Petto, aber wir müssen sowas, man will auch mal was abschließen. Da finde ich, sind 11 Songs super. Vielleicht findet auch 12.
Ja. Wenn man jetzt zurückblendet auf die allererste Podcast-Folge, da haben wir ja, glaube ich, festgestellt, die Band muss sich nichts mehr beweisen. Alle sind schon da, alle sind im Leben, in ihren Jobs, leben ihr Leben, genießen das auch. Es ist jetzt überhaupt nicht der Zwang da, wir müssen 3,7 Millionen Alben verkaufen. Wäre schön, wenn, aber wir müssen das nicht. Mhm. Was ist so das Ding beim Album? Ist es einfach eins zu machen, um sich selbst und den Menschen Freude zu machen? Oder was ist so die Hauptmotivation?
Ja. Genau, das ist die Motivation, weil wir... Es gibt zwei Dinge, die wir gerne, die wir spannend finden. A, das Musik machen selber. Dass wir sagen, hier ist ein Trio von 3 Jungs, die diese Musik machen, die diese Musik live bringen wollen, auch in einer Qualität, wo wir sagen, ja, das hat jetzt auch richtig Eier und das geht nach vorne. Und die zweite Motivation ist sicherlich, dass wir jetzt, wir können ruhig sagen, auch in unserem etwas gehobenen Alter, mit den Leuten, auch alle im gehobenen Alter, sowas nochmal auf einem Niveau machen wollen, was wir niemals hätten vor 20 oder 30 Jahren machen können. A, weil wir die Möglichkeit nicht hatten. B, weil wir noch nicht so gesettelt waren. Wir haben viele gute Leute auch gehabt, die dann einfach aus Ego, und bei mir auch, die dann aus egomäßigen Gründen sich dann auseinander dividiert haben, wie auch immer. Gerade haben wir hier einen Telefonanruf gekriegt, das war jemand, mit dem Jens und ich vor 30 Jahren Musik gemacht haben, und wir haben uns vor ein paar Wochen mal wieder im Urlaub mal getextet, er machte Musik und ich habe mal geguckt und dann sagte er, wären wir nicht so blöd und egomäßig gewesen vor 30 Jahren, würden wir das vielleicht jetzt auch noch machen. Glaube ich jetzt so nicht, weil der Klaus, um den es jetzt gerade geht, alter Freund, selber einen eigenen Kopf hat und ich auch einen eigenen Kopf habe und ich mittlerweile schon so reif bin, dass ich sage immer super und ich schätze ihn als ein toller und vielseitiger Musiker, aber das wäre wahrscheinlich dann nicht ganz so lange gut gegangen, weil ich kenne mich auch. Insofern, das würde jetzt nicht mehr passieren. Wenn wir jetzt, könnte man durchaus überlegen, komm, wir machen mal wieder was zusammen oder mach für uns einen Remix. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass in einem gehoben gesetzteren Alter, vorausgesetzt, es ist alles in deinem Leben einigermaßen gesund gelaufen, dass man jetzt in so einer Situation, in so einer Lebenssituation ist, wo man das etwas gemächlicher im Sinne von lockerer angehen kann. Aber wie ich finde, auch viel straighter und viel tougher, als das noch vor 30 Jahren hätte gegangen, oder?
Absolut.
Ich möchte, bevor das nächste Klingeln kommt, irgendjemand schellt, anruft oder sonst, während wir jetzt gerade ungestört sprechen können, noch eine Sache ansprechen. Album, okay, habe ich verstanden, ist mir klar geworden, wieder was gelernt über das Musikbusiness. So, und jetzt sagt ja Herr Drosten und andere auch, wir kommen jetzt wieder so Richtung Normalität. Klopfen mal auf Holz, dass es wirklich so ist. Das heißt auch für Johnny Tupolev, das Live-Spielen rückt näher.
Das rückt näher.
Ach, das und ihr habt richtig Bock drauf.
Ja, wir haben natürlich, und das war ganz gut, ich hoffe, das haben viele Musiker, die das vielleicht jetzt auch hören, auch gemacht. Wir haben die Pandemie dennoch nutzen können, um das Live voranzubringen, die Zeit zu haben, dass man wirklich jetzt mal so ein paar Details, die du immer machen wolltest, dass man das mal in Ruhe hat ausarbeiten können. Und wir sind ganz happy, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir vor 2 Jahren noch nicht waren. Das war dann auch okay. Aber jetzt ist es wirklich so, dass wir uns so richtig freuen. Und dass wir auch auf die Bühne gehen. Und das haben wir bei dem letzten Mal vor der Pandemie vor 2 Jahren auch gehabt. Ich gehe mittlerweile auf die Bühne. Jens, sag, ob das bei dir auch so ist. Man genießt das richtig. Ich stehe auf der Bühne und denke, wow, jetzt kommt was und hört mal jetzt. Und vorher war das immer, man war so wahnsinnig und man war aufgeregt. Man ist natürlich ein bisschen aufgeregt, aber man genießt es so richtig. Auch eine Sache, die vielleicht kommt, wenn man ein bisschen, ja, nennet, reifer ist. Du genießt die Sache mehr und bist ein bisschen abgeklärter, nennet so, aber nicht abgeschmackt im Sinne von abgeschmackt, sondern pass auf, das Wichtige im Leben ist das und das und das und das machen wir jetzt.
Und es fällt dann auch vielleicht leichter, wenn man abgeklärter ist, zu genießen und gleichzeitig auch zu sagen, so, pass auf Jungs, lasst mich mal nach vorne, ihr geht jetzt mal nach hinten und einfach auch so mannschaftsdienlich zu spielen, wie man beim Sport sagen würde, dass man sagt, hier, wir drei müssen jetzt, haben Spaß zusammen oder kommt auch schon mal das Ego durch auf der Bühne?
Nee, eigentlich eher nicht.
Jens?
Nein, tatsächlich nicht. Vielleicht früher ein bisschen mehr. Nee, heute nicht. Weil ich weiß, was er macht, was Jens macht, ich weiß, was Didi macht und kann und ich weiß, was ich machen kann. Und das sind verschiedene Dinge.
Und ich glaube, das kommt auch rüber, oder? Das also ich meine, wenn man also, so auftritt als Band, geschlossene Mannschaftsleistung, wird man beim Sport sagen, das merkt der Zuschauer auch, oder?
Ich glaube, dass das merkt, weil ich erwarte natürlich, Jens guckt auch rüber, ich erwarte, dass er alles gibt und das erwarten Jens von mir und erwartet auch von Didi. Da ist so was, wir könnten reinschreien und sagen, so Leute, ich weiß genau, was ihr könnt hier, also gebt mal Vollgas. Und das ist das, was wir eigentlich machen.
Tatsächlich ist das wirkliche Geheimnis, aber dass wir 3 Leute sind und es natürlich schwierig wird, wenn dann irgendeiner versucht, aus der Reihe zu tanzen, um sich selbst zu profilieren.
Das wird hier nicht gehen.
Funktioniert nicht. Nee. Funktioniert bei unseren Songstrukturen nicht, funktioniert nicht, weil wir tatsächlich nur zu dritt sind. Und da kannst du dir keine großen Ausflüge erlauben. Also da muss die ganze Sache schon passen.
Und schon gar keine Ego-Ausflüge. Das würde komplett nach hinten gehen.
Und wenn irgendwas kommt, was in der Tat danach aussehen mag für den Zuhörer, dann ist das tatsächlich was alle im Vorfeld schon wussten, weil sie die Songs kennen. Und also ich spreche jetzt von den Herren Musikern und wissen, dass der nächste Part halt so aufgebaut ist.
Also, aber wenn ihr was völlig Furchtbares hört beim nächsten Mal, wenn wir live spielen, von mir, von Jens, dann ist das total geplant. Also,
das ist Teil des Gesamtkonzepts.
Wenn ich zum Beispiel, wenn zum Beispiel der Jens auf einmal einen Basslauf eines anderen Songs anspielt, was so eigentlich nie vorkommt, oder ich auch einfach mal den Text nach Gutdünken in einer Art Esperanto-Sprache bringe, dann nicht wundern, das ist Teil der Show.
Ja, klar. Oder in selten gesprochenem Bergdialekt.
Auch sowas ist immer gern gehört und amüsiert nicht nur uns, sondern auch die Leute, die genau kennen, was da jetzt gerade auf der Bühne passiert.
Ja, genau. Und dann wird es riesigen Applaus geben. Und die Zuschauer machen so wissende Gesichter, wie Menschen bei einer Pina Bausch-Vorstellung, die überhaupt nicht wissen, was da passiert, aber denken, das muss große Kunst sein. Muss ich jetzt mal applaudieren.
Um ehrlich zu sein.
Ich habe jetzt verstohlen in der Menge hin und her gucken.
Ich wollte gerade sagen.
Gucken, wie denn die anderen reagieren.
Genau. Du, tatsächlich, Jens, du hast absolut recht. Ich habe die wenigen Male, wie ich bei Pina Bausch war, dann hatte ich das Gefühl, oh, jetzt ist rum. Und mal gucken. Und dann waren in der Loge, da sind ja dann die Experten und die stehen dann auf und applaudieren. Da habe ich gedacht, da muss ich jetzt auch applaudieren, weil das war jetzt gut. Und
das passierte bei mir bei Pina Bausch genau an der gleichen Stelle, nur dass ich regelmäßig eingeschlafen bin. Entweder bekam ich den spitzen Ellenbogen meiner Frau rechts in die Rippen, oder ich hörte Klatschen und Klatschen mit und es klatscht auf einmal keiner mehr, weil das war einfach nur, was weiß ich, ein Buch, was umgefallen ist oder so. Mit Pina Bausch bin ich ja, ich sag's ganz ehrlich, spitze, es war nicht so meins.
Ich zitiere meinen Vater. Der hat gesagt, ich gehe mal mit, ich möchte das auch mal sehen. Dann war ich mit ihm da und dann hat er hinterher nachgedacht und hat gesagt, es hat mich total bewegt, aber ich weiß nicht warum. Und das ist doch über ein Kunstwerk, finde ich, ist eine gute Aussage. Ja, ja. Und man muss ja auch nicht, ich finde, das lässt man einfach so stehen. Ich habe ja Nelken und andere Sachen habe ich ja auch gesehen und habe auch irgendwann mal aufgegeben zu verstehen, aber es war einfach extrem tief beeindruckend.
Du kannst mir vielleicht Sinn und Unsinn des Kontakthofes erklären. Ich habe es bis heute nicht begriffen, aber vielleicht war ich auch einfach geschlafen. Vielleicht hätte ich aufpassen, sonst waren wir in der Schule.
Ja, das
hätte also, vielleicht. Lassen wir das Thema jetzt. Pina, super, ich bin auch stolz, dass wir Teil davon sind. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Ich kenne ein paar tolle Künstler und auch Tänzer. Vergesst mal, was ich gesagt habe. Ich denke, ich muss mir das irgendwann nochmal angucken.
Okay, also der Termin steht noch nicht, aber wir machen das. Dann gehen wir mal. Johnny Tupolev joins Pina Bausch. Leck mich am Fuß. Das wird ein Hammer. Jedenfalls live.
Okay.
So. Ja. Also sag nochmal eben, wir freuen uns drauf, live zu spielen.
Wir freuen uns total drauf, live zu spielen. Wir werden natürlich, was für ein Spruch, sagt man immer, aber wir werden ein paar schöne Überraschungen haben. Wir werden aber sicherlich überraschen mit einem Fund, der da von vorne kommt, der nicht mit dem zu vergleichen ist oder war, was wir noch vor 2 Jahren hingelegt haben, wie auch, denn wir sind ja auch weitergekommen jetzt mit allem. Wir haben tolle Leute um uns herum, die uns geholfen haben. Und man kann sagen, wir freuen uns und können es kaum erwarten, dass wir das mal wirklich jetzt darbieten können.
Ich schließe mal diese Folge ab mit einem Zitat nicht, aber es ist ja immer wieder das wirklich das Marketing-Ding für Johnny Tupolev schlechthin ist das Gaskessel-Video. Das Gaskessel-Video, der Gaskessel und sonst irgendwie. Das ist alle Menschen, die mich drauf ansprechen und kleckerweise kommen sie ja, die sagen, oh, ich habe keine Ahnung bei Social Media den Podcast gesehen, und das kommt auch von Menschen, wo ich gedacht habe, sind schon ein bisschen gesetzter, hören WDR4 oder was weiß ich. Ganz oft wirklich, und das ist jetzt kein Spruch, wirklich ganz, auch von Menschen, wo ich gedacht habe, die sind musikalisch auf einem ganz anderen Planeten kommt. Ich habe mir das mal angesehen, dieses Video mit dem Gaskessel, ist ja toll gemacht. Aber vor allem, die Musik ist ja, da ist ja endlich mal wieder, und nicht, wirklich auch mit der Handbewegung, da ist ja, da Mensch, da, die haben die Gitarren ja, da geht's ja mal wirklich nach vorne ab. Und da, das ist ja so ein Eindruck, den habe ich ja schon ein paar Mal wieder gegeben. Ich glaube, wir haben sehr viel Soße, wir haben sehr viel Autotune und irgendwie andere Musik im Radio, die keiner mehr wirklich ertragen kann. Und wenn dann mal größtenteils handgemachte Musik kommt, die ein bisschen nach vorne geht, das ist mal gar nicht schlecht.
Das hast du schön gesagt. Das trifft sicherlich auf uns zum Teil zu, obwohl wir natürlich viele elektronische Hilfsmittel haben, weil wir ja eigentlich eine elektronische Rockband sind. Leider, du hast völlig recht, das würde ich genauso unterschreiben, leider hat man nicht das Gefühl, dass die Leute da satt sind. Ich habe eher das Gefühl, dass durch diese wirklich ständige Berieselung mit dieser Art von Mixen, Autotune, dass wir uns da so dran gewöhnt haben, ich jetzt nicht, weil ich halt natürlich mit anderen Ohren höre als der normale Zuhörer, dass man sich so dran gewöhnt hat, dass man denkt, das sei der Standard. Und ich finde es schon toll, ob handgemacht oder nicht, ich kenne ein paar handgemachte Musiker, leck mich am Arsch, ist das scheiße. das hat damit nichts zu tun. Und es gibt ein paar Elektroniker, die nicht ein Instrument spielen, aber tierische Sachen, was weiß ich. Wir denken da an Moby, New Yorker, DJ-Popmusiker, den wir alle auch kennen, der wirklich was drauf hat. Kunst ist Kunst, das hat nichts damit zu tun. Es passiert natürlich im Kopf und im Bauch. Aber du hast völlig recht. Es ist erfrischend anders, wenn man dann mal wieder was hört, was wirklich aneckt und Ecken und Kanten hat. Und das habe ich so auch verstanden. Und wenn das jemand sagt, dass jemand nicht sagt, boah, ihr seid ja super, sondern sagt, boah, das ist aber anders. Das wäre das größte Kompliment, oder?
Und das ist, glaube ich, einerseits die Richtung, die er einschlägt, und andererseits, Herr Berger, ein sehr gutes Schlusswort.
Vielen Dank.
Danke Ihnen für dieses Gespräch.
Es war sehr schön, auch für unsere Soufflöse von rechts, Jens the Bass Gräbe.
Jens the Bass. Und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Sie vom Berger sein hören.
Wir sind wieder da.
Genau.
Tschüss. Tschüss. Feel it through.